Und ich frage mich, was für eine Zukunft haben wir, wenn wir so weitermachen wie jetzt? Und eine Zukunft haben wir nur dann, wenn wir eine gute Politik haben, gute Politiker. Ich muss ganz ehrlich sagen, das, was momentan auf Bundesebene, sehr oft auch auf Landesebenen passiert, empfinde ich wie ein Kindergarten. Diese Streitigkeiten hat keiner von uns verdient. Und ich möchte weder der Spielball der Politik sein, ich möchte weder, dass die Politiker sich halt darüber unterhalten, ob ich gut integriert bin oder ob ich zu Deutschland passe oder nicht, sondern ich möchte, dass diese Politiker sich damit beschäftigen, mir die Möglichkeiten zu geben, mein Wissen, mein Können, meine Fähigkeiten möglichst gut einzusetzen. Und zwar für die Bundesrepublik Deutschland.
Mauerecho. Ost trifft West. Wo Geschichten die Grenzen überwinden. Wir reißen Mauern ein. Ein Podcast der Taz-Panther-Stiftung. Moderiert von Dennis Schiponder.
Hallo und herzlich willkommen zu Mauerecho Ost trifft West, dem Einheitspodcast der Taz-Panther-Stiftung. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Dennis Schiponder, euer Host, und freue mich, dass ich euch heute hier aus meinem heimischen Studio wieder beglücken darf. Nachdem wir jetzt ja viel unterwegs waren bei unserer Wahlarena in Greifswald, haben wir mit unserer Podcast-Tour gestartet. Nächster Stopp unserer Podcast-Tour ist dann am 29.08. in Chemnitz beim Kosmos-Festival. Letztes Wochenende waren wir von der Taz bei dem schwulen und lesbischen Stadtfest in Schöneberg. Da habe ich den Orkan auch aus der letzten Folge nochmal getroffen. Das war ganz schön. Und ich freue mich immer, wenn ich einfach mit euch ins Gespräch kommen kann. Seid auch gerne nächste Woche beim CSD in Berlin dabei, denn wir haben jetzt einen Taz-LKW und da wird's Reden von uns geben. Ich werde einen Flashmob-Dance mit euch machen, wenn alles klappt. Also kommt gerne vorbei. Ich hoffe, ihr genießt euren Pride Month genauso wie ich und vergesst nicht, es geht nicht nur um die Party, auch beim Pride Month geht's um das Thema Integration, Politik und Teilhabe, genauso wie das heute in unserer Folge der Fall ist. Diese bestreite ich nicht alleine, sondern habe mir zwei tolle Gäste eingeladen aus Ost und West. Heute vergleichen wir, wie Integration 2026 in Ost und West funktioniert. Mein erster Gast ist Eta Hachmann. Sie ist Sozialdezernentin in Dessau-Rauslau und ehrenamtliche Vorständin des DAMOS. Das ist der Dachverband der Migrantinnenorganisation in Ostdeutschland. Eigentlich sollten wir uns schon ganz lange kennen, ne? Weil ich habe ja auch mal für den sächsischen Verband gearbeitet. Aber wir haben uns jetzt letztens im Finanzministerium getroffen und dachte, ja, da kommst du doch auf jeden Fall mal zu uns, ne? Schön, dass du da bist, Eta.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Und mein zweiter Gast ist René Noor von der Volkshochschule Bingen. Dort bist du Geschäftsführer. Und das passt ja, weil wir schon in der letzten Folge oder in der Integrationsfolge viel zum Thema Volkshochschule gesprochen haben und Sprachkurse. Und da können wir heute mit der Praxis direkt dran anknüpfen. Darum geht's ja auch in unserer Folge. Wir reden heute zuerst über das Thema Ost und West, schauen uns dann den Bereich Integration aus im Hauptfeld und gucken dann am Ende auch ein bisschen auf die Bundespolitik, weil das jetzt Spanien zurückgetreten ist. Das können wir natürlich nicht unkommentiert lassen. Wir schauen jetzt erstmal auf unser Ost-West-Geflüster. Und ich bin ja auch immer bemüht, weil wir sind ein Einheitspodcast, Gemeinsamkeiten zu finden. Und findet ihr Gemeinsamkeiten eurer Bundesländer?
Bestimmt. Also auf jeden Fall gibt es Themen, die uns vereinen. Ich könnte ja kurz beginnen. Also ich glaube, dass wir Defizite im Bildungsbereich erkennen, dass wir Kommunen haben, die nicht mehr alles finanzieren und tragen können. Das vereint uns schon. Und dass wir auch im politischen Bereich einen großen Bedarf an authentischen Persönlichkeiten haben. Ich glaube, auch das teilen wir miteinander.
Kann ich nur voll und ganz zustimmen. Ich hätte noch gesagt, wir sind ja beide eher ländlich geprägt, ohne größere Metropolen. Also ich meine, wir haben noch Frankfurt am Rand, aber ohne, und im Osten ist ja Berlin dann jetzt in der Mitte mit drin. Aber das vereint uns schon. Und ich glaube wirklich, die Finanznot der Kommunen, was ich immer so mitkriege, ist jetzt auch schon ein, ja, würde sagen, fast ein bundesweites Problem, nicht nur in Rheinland-Pfalz. Aber Rheinland-Pfalz ist ja ganz extrem. Ich glaube, 4 von den 10 am meisten verschuldeten Städten sind in Rheinland-Pfalz. Und so viele Städte haben wir ja nicht. Also das ist schon, und das hat natürlich auch wieder Auswirkungen auf die Integrationspolitik. Ich bin ja auch in einer rheinland-pfälzischen Kleinstadt groß geworden, in Landau, auch so 40.000 Einwohner. Integration war nicht so zentral, wie das heute ist. Also es war wirklich nicht ein zentrales Thema in der Gesellschaft. Aber es war natürlich da und es war ein Stück weit habe ich zumindest in meiner Erinnerung, ich bin jetzt schon etwas älter, das heißt, es war in den Ende 60er Jahren, wo ich in der Schule war, Anfang 70er. Natürlich hatten wir Mitschüler mit Migrationsgeschichte aus Indien und wo sie herkamen, aber jetzt, sagen wir mal, nicht mehr als die Hälfte, das waren ein paar. In unserem Ortsteil hat auch ein türkisches Lebensmittelgeschäft aufgemacht, wo meine Mutter selbstverständlich hingegangen ist. Es war überhaupt keine Frage, dass sie da nicht vorbeigeht und solche Geschichten. Also das schon, aber es war wirklich nicht so zentral, wie das heute ist. Jetzt auch nicht von Ghettoisierung. Oder ich habe es natürlich in meiner Blase nicht mitgekriegt. Das kann natürlich auch sein, ja, dass ich wohlbehütet in meinem Viertel groß geworden bin und am Stadtrand gab es dann auch andere Viertel. Aber habe ich eigentlich nicht wahrgenommen. Hätte ich vielleicht doch mitgekriegt, dass es solche Sachen gibt.
Ich meine, das waren ja auch noch die Zeiten so von den Gastarbeitern im Westen. Ne? Hat man das dann in dem eigenen Leben in der Schulzeit und so mitbekommen und ist man deswegen vielleicht auch offener dadurch groß geworden? Oder würdest du sagen, nee, eigentlich hatte ich damit jetzt nicht so Berührung und das kam erst viel später, dass ich vielleicht schon immer offen war, aber so, es kam erst später, dass ich das so wahrgenommen habe für mich in meinem Leben.
Na, also in der Schulzeit, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das, wie gesagt, es gab ein paar andere Schülerinnen und Schüler, die Migrationshintergrund hatten, aber das war eigentlich ganz normal. Da waren wir bei denen zu Hause, die waren bei mir. Aber das war auch nicht das Thema, dass der Anil jetzt aus Indien kommt. Das war halt einfach so. Sind eher die aufgefallen, ich bin in der Südpfalz groß geworden, sind eher die aufgefallen, die zugewandert waren und kein Pfälzisch sprechen, weil die Eltern nicht aus der Pfalz kamen. Das war eher so das Kriterium, ob man jetzt dazugehört oder ob man nicht dazugehört. Ich meine, ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade so ein bisschen Bedenken, ob ich das idealisiere oder ob ich das einfach nicht mitgekriegt habe. Aber ich glaube, das erste Mal, wo ich mich ein bisschen auseinandergesetzt habe mit dem Thema, war dann während der Studienzeit, also an der Uni. Das war dann schon anders. Und jetzt durch meinen Job natürlich habe ich ganz viel damit zu tun. Aber in der Schulzeit glaube ich wirklich nicht.
Ich finde, wir sollten da gar keine Bedenken haben, sondern das auch, also ne, gerade wenn es so die Vergangenheit angeht, da offen drüber sprechen, weil das ist ja auch ein Punkt, der damals vielleicht normal und auch selbstverständlich war. Und das ist auch heute noch verständlich. Das kann Eta wahrscheinlich auch sagen, dass es normal ist, dass man sich halt mit Leuten umgibt, die den gleichen Bias haben, so ein bisschen. Ne? Und dass einem das da gar nicht so auffällt. Aber wie war das denn bei dir, Eta? Weil du bist ja noch in Georgien groß geworden und bist dann nach Deutschland gekommen. Du hast der Integration dann selbst erlebt sozusagen. Hast du da einen diverse, sage ich mal, Freundesbubble gehabt oder war die auch sehr einseitig geprägt?
Ja, das ist tatsächlich jetzt auch sehr interessant, ja, wenn ich so zuhöre. Ich glaube, es gibt sehr viele Ähnlichkeiten zwischen uns, aber schon dadurch, dass unsere Lebenswege, glaube ich, etwas anders verlaufen sind, entwickelt man sich natürlich auch etwas anders. Ich bin zum Studium nach Deutschland gekommen und im Studium hat man ja eigentlich, das ist automatisch, ja, dass man halt ausländische Studenten trifft und dass man auch da Freundschaften pflegt. Und für mich war das am Anfang tatsächlich auch ganz wichtig, mit Menschen zu kommunizieren, die ähnliche Probleme haben wie ich. Und dazu gehört natürlich ein Aufenthaltstitel, das ganze Visa-Verfahren, Arbeit, finanzielle Not und etc. Und das vereint ja ungemein. Mit der Zeit, muss ich aber sagen, hat sich das alles so ein bisschen geändert, weil die Studenten sind ja irgendwann weg und du bleibst dann in einer Stadt. Und dann musst du dich halt mit der Frage beschäftigen, ja, was ist eigentlich meine Rolle hier? Habe ich Freundschaften? Bin ich angekommen? Will ich eigentlich zurück? Und ich habe 13 Jahre in Dresden gelebt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe diese Stadt wirklich sehr. Ich finde, Dresden ist eine wunderschöne Kulturstadt. Als meine zweite Heimat war Dresden aber nicht geeignet, weil ich nie das Gefühl hatte, dass Menschen mich wirklich brauchen. Ich war für mich, also für mein Verständnis, war ich immer wie so ein Fremdkörper. Das ist, glaube ich, der Hauptunterschied. Also ich war immer fremd, obwohl mir die Stadt eigentlich sehr eigen, sehr bekannt war. Und deshalb habe ich irgendwann mich auch mit der Frage beschäftigt, woran liegt das? Sind das tatsächlich meine Bekanntschaften? Bin ich das? Oder ist das die Stimmung? Und jetzt mit der Zeit muss ich sagen, und mit der Zeit auch mit etwas Abstand muss ich feststellen, ich glaube, jede Stadt tickt anders und nicht jede Stadt ist gleich willkommen für Menschen, die aus dem Ausland kommen.
Ich finde es noch spannend, weil du sagst, also diese Studienperspektive. Und wenn ich in mein Studium zurückgeschaut habe, wenn du Deutsch warst, hast du dich nicht automatisch mit zum Beispiel den ganzen ausländischen Studenten zusammengesetzt? Ich hatte eine Freundin, die kam halt aus Brasilien und sie meinte aber, ich kann halt nicht nur mit euch Deutschen chillen, ich muss auch mit meinen Erasmus-Leuten chillen, weil die verstehen mich erstens viel besser. Und dann hat sie uns aber immer berichtet, dass die anderen sehr große Probleme damit haben, Zugang zu bekommen zu den Deutschen. Weil irgendwie war dann, ne, immer die Gespräche waren dann vielleicht doch in Deutsch, das war für die anderen zu schnell, das war zu anstrengend. Und wenn man dann eine Gruppe hat, auf die man sich zurückziehen kann, dann ist man doch lieber auch da geblieben, wenn man sich auch nicht so ganz angenommen gefühlt hat. Das Gespräch habe ich dann öfter geführt tatsächlich. Und bei mir ja wiederum ist es andersrum, weil ich als Kind im Osten aufgewachsen bin und ich bin ja so ohne Community aufgewachsen. Also ne, ich glaube, ich könnte sogar sagen, vielleicht, dass du, René, mehr Kontakt zu Menschen mit Migrationsgeschichte hattest, als ich in meiner Jugend oder beziehungsweise als dann alle weggegangen sind in den Westen oder ins Ausland. Und das finde ich ja schon auch interessant, wie unterschiedlich da die Perspektiven sind in drei verschiedenen Augenblicken sozusagen. Das ist ja auch vielleicht ein Unterschied manchmal in Ost und West, dass man manchmal so ein, man hat automatischer oder leichter Kontakt zu Menschen, weil man zusammen in einem Verein ist oder so oder auch nicht. Naja, und im Osten vielleicht ist das nochmal anders oder wie würdest du das, was sind deine Erfahrungen da so, Eta?
Also wenn ich zurückkommen kann zu dem, was du sagtest, also sehr oft sage ich ja auch, im Grunde genommen spielt es keine Rolle, ob man einen Migrationshintergrund hat oder nicht. Entscheidend ist tatsächlich dein Status, wo du gerade stehst. Und ich glaube, wenn man sich Studenten anguckt und gerade im Westen hat man sehr oft sehr wohlhabende Studenten. Ich zum Beispiel musste mir mein Studium selbst finanzieren. Ich war am Wochenende immer arbeiten, ich war in der Weihnachtszeit immer arbeiten. Ich hatte 3 Jobs und ich bin stolz drauf. Also das ist jetzt halt hier kein Jammern, sondern in meinem Studiengang, also das war ein elitärer Studiengang und das in Dresden, das ist ja schon was Besonderes, weil es gibt ja schon elitäre Unis, da ist das, glaube ich, halt wieder was anderes. Aber ich war die Einzige, die nebenbei gearbeitet hatte, zumindest in meinem Studiengang. Und ich glaube, genau das ist der entscheidende Punkt, nicht der Migrationshintergrund, sondern was uns vereint. Und uns vereint meistens die Not, die Bedarfe, die wir haben, unsere Interessen. Und ich glaube, es gibt zwischen Studierenden halt immer noch diese Gefälle. Es gibt halt sehr viele Studierende, die finanziell unterstützt werden von den Eltern, aber der Großteil nicht. Und wir hatten ja neulich auch diese BAföG-Debatten. Sehr viele Drittländer, ich zum Beispiel, mir steht kein BAföG zu. Ich kann zwar Antrag stellen, aber ich wurde nichts bekommen. Also jetzt bin ich zwar eingebürgert, aber damals. Und das sind alles Besonderheiten, die, glaube ich, für dieses Zusammenkommen, miteinander Kontakt haben, enorm entscheidend sind. Was vereint uns, welche Probleme vereinen uns?
Und was würdet ihr sagen, wann ist man integriert? Weil die Frage habe ich ja letzte Woche auch gestellt an Christine von Wörden. Was ist da so eine CDU-Haltung? Ich weiß nicht ganz genau, ob ich befriedigt bin mit der Antwort. Was würdet ihr denn aus euren Perspektiven dazu sagen? So, René, mach du mal den Anfang, weil dich betrifft es erstmal nicht selbst.
Ich glaube, wirklich integriert bist du, wenn keiner mehr merkt, dass du zugewandert bist. Das ist wie eigentlich 90% der Zugewanderten, die einfach im Krankenhaus arbeiten, die irgendwo arbeiten und keiner interessiert sich dafür, wo du herkommst oder wo deine Eltern herkommen. Ich meine, wo du herkommst, du kommst aus Mainz oder aus Bingen, aber wo deine Eltern vielleicht hergekommen sind. Wenn du wirklich, ja, wenn keiner mehr merkt, dass du zugewandert bist. Das ist dann wirklich Integration. Und ich sage immer, die gute, wie hieß sie, Frau Alm? Albert. Die ja auch so schön gesagt, die Regeln beachten. Ja, das ist ja auch ganz wichtig. Klar, dass sich an Gesetze und Grundgesetz handelt. Aber wenn ich mit dem Fahrrad zur VHS fahre, fahre ich schon, wenn kein Auto kommt, bei Rot über die Ampel. Und dann stehen aber unsere Integrationskursteilnehmer und sagen, das darf man nicht. Ja, weil sie natürlich, ja, ich habe zu Anfang auch gelacht, weil ich gedacht habe, ja, oh Gott, wie sind die drauf? Aber nein, sie sind so drauf, weil sie sich das wahrscheinlich nicht einfach so leisten können, bei Rot über die Ampel zu fahren, wenn das dann irgendjemand sieht. Also die Angst, irgendwo, vor allen Dingen, wenn man jetzt noch keine deutsche Staatsbürgerschaft oder einen Aufenthaltstitel hat, die Angst, etwas falsch zu machen, ist, glaube ich, schon bei vielen Migranten, versetze ich mich jetzt einfach mal so rein, auch wenn ich den Background nicht habe. Das heißt, meine Mutter ist auch nicht in Deutschland geboren, ist in Frankreich geboren. Aber ich glaube wirklich, wenn man das nicht mehr hat. Wenn man einfach sagt, ich lebe wie die anderen auch und ich gehe auch bei Rot über die Ampel, weil es kann mir nichts passieren. Ich kann nicht abgeschoben werden, ich kann keinen Stress kriegen mit der Ausländerbehörde. Das ist, glaube ich, schon so ein Punkt, wo man sagen kann, dann ist Integration wirklich gelungen.
Eta, jetzt so die Gegenperspektive.
Ich habe eingangs, als René angefangen hatte, habe ich überlegt, jetzt musst du widersprechen, du siehst das anders. Jetzt am Ende hat er doch was ganz Wichtiges gesagt und diesen Punkt betrachte ich auch ähnlich. Ich mache das so, also für mich gibt es mindestens zwei Bestandteile eines Integrationsprozesses. Also ein Bestandteil davon ist von uns abhängig, von meinen Gefühlen, von meiner Idee, ob ich mich tatsächlich angekommen fühle oder nicht. Und der andere Bereich, der ist fremdbestimmt. Das hat was mit den Aufenthaltstiteln, mit Einbürgerung, was auch immer zu tun. Also den zweiten Teil kann ich so nicht beeinflussen, es sei denn, ich habe eine gute Arbeitsstelle bekommen und ich bin eingebürgert worden, dann ist das Thema erledigt. Aber die meisten Ausländer, Ausländerinnen wollen das ja gar nicht. Also die meisten wollen ja den Pass behalten und Pass ist erstmal die Sicherheit. Also deshalb würde ich jetzt über diesen Bereich nicht so viel sprechen wollen. Aber was den ersten Bereich anbelangt, du hattest ja eingangs gesagt, Menschen sind integriert, wenn die so sind wie die anderen auch. Für mich, also das ist wirklich das, wo ich widersprechen würde.
Wenn sie nicht mehr auffallen.
Nicht mehr auffallen, genau, danke. Nicht mehr auffallen. Für mich ist der Punkt aber etwas anders. Also ich sage, ich bin richtig integriert, wenn es mich nicht mehr interessiert, ob ich auffalle oder nicht. Wenn ich mich nicht mehr darüber definiere, ob ich als Deutsch aussehe, als Georgisch, was auch immer. Mhm. Und wenn ich diese Differenzen und die Unterschiede akzeptiere und mit Würde trage. Und ich glaube, bei mir hat das gedauert. Also ich falle nun optisch aus. Ich sehe typisch georgisch aus. Und jetzt kommt der Punkt und darauf bin ich stolz. Und das hat gedauert, bis ich diesen Punkt erkannt habe. Also ich bin halt nicht blauäugig und das kann man jetzt ja im doppelten Sinne verstehen. Aber also meine Augen sind dunkel, meine Haare sind dunkel. Ich sehe halt sehr georgisch aus. Und der Punkt war, ich habe wirklich Jahre dafür gebraucht, um zu sagen, es ist nichts Schlechtes, dass ich auffalle. Es ist nichts Schlechtes, dass ich einen Akzent habe, auch wenn ich meinen Akzent überhaupt nicht mag. Aber ich glaube, genau das ist der Punkt. Und wenn man irgendwann merkt, ich bin zwar anders, aber das hat Gründe und ich trage diese Gründe mit Würde. Ich bin stolz auf die Person, die ich geworden bin und für alle Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn Deutsch nicht Ihre Muttersprache ist, dann machen Sie das mit Würde. Dann sprechen Sie mit Ihrem Akzent, mit Ihrem schönsten Akzent die deutsche Sprache. Sprechen Sie deutsche Sprache schön, aber bleiben Sie einfach der Mensch, der Sie sind. Und dafür habe ich Jahre gebraucht und ich glaube, genau das ist der Punkt. Also du bist integriert, wenn du dich so wahr und ernst nimmst, wie du bist und dich nicht mehr verändern willst. Solange man kämpft, solange man versucht, so zu werden wie die anderen, nicht aufzufallen, ist man nicht richtig integriert. Und Integration hat zwar partiell was mit der Arbeit zu tun, aber vor allem kommt das vom Herzen. Und dieses irgendwo angekommen sein. Und ich sage auch immer wieder allen Nicht-Muttersprachlern, man kann zwei Heimatländer haben. Man kann zwei Muttersprachen haben. Man kann mehrere Sprachen haben, die man liebt. Das brauche ich René nicht zu erzählen. Wichtig ist aber, sich so ernst und wahrzunehmen, wie man eigentlich ist und stolz drauf zu sein.
Ich möchte da auch nicht missverstanden werden. Ich wollte jetzt nicht, dass alle Zugewanderten Deutsch im Sinne, wir werden blauäugig, blond und sonst irgendwas hin. Nein, die Vielfalt ist ja das, was uns ausmacht. Und das muss man auch akzeptieren, wie du gesagt hast. Nicht, wenn man nicht mehr auffällt, sondern man darf durchaus auffallen. Aber es ist normal, dass wir diese Vielfalt haben und dass wir diese Vielfalt auch lieben. Also ich glaube, dann sind wir wirklich an einem Punkt, wo es geklappt hat, letzten Endes. Und ich finde es immer, es ist so ein Reichtum, wenn man zwei Kulturen in sich trägt. Das ist wirklich, ich finde es umgekehrt manchmal ein bisschen schade, dass viele ihre Ursprungskultur auch wegwerfen. In dem Sinne, dass sie nicht mehr richtig ihre Muttersprache sprechen können oder dass sie sich gar nicht mehr so sehr, also ich kenne wirklich einige, die dann sagen, nee, mit den Kindern reden wir nur Deutsch, sie sollen sie nicht so schwer haben in der Schule oder so irgendwas. Und dann sage ich als Tante immer, nein, das könnt ihr doch nicht machen. Ihr müsst, das ist wirklich so ein Vorteil, jetzt auch mal ganz egoistisch gedacht, in Zukunft. Wenn du auf dem Arbeitsmarkt was suchst, ja, und du kannst so eine zweite Sprache, ist doch super. Also ist wirklich ganz toll. Also jetzt, wenn man es auch darauf runterbricht.
Ja, das ist, glaube ich, aber auch so ein Punkt von das, was Eta sagt, diese innere Integration, Inklusion, dieses selbst auch bewusst werden darüber. Ich hatte das auch als 14-Jähriger, dass ich aufgehört habe, Polnisch zu sprechen, obwohl ich damit aufgewachsen bin, weil ich halt Deutsch sein wollte, weil diese Gesellschaft mir immer wieder gesagt hat, ich gehöre nicht dazu, mich immer wieder geabbert hat und so, dass ich irgendwann so einen Punkt hatte von, nee, Ich sag mal so, wenn Deutsche aus der Dominanzgesellschaft schon mit ihrer Quarter-Life-Crisis haben mit 25, weil sie nicht wissen, wer sie sind und so, stellt euch mal uns vor, ne? Und wenn du dann noch schwarz, schwul und Pole und Ostdeutscher bist und so, dann wirft sich das alles durcheinander. Und aber dieses Selbstbewusstsein, was man daraus dann entwickelt, das ist das, was auch eine ganz große Ressource irgendwann werden kann. Und was ich hier so schön finde, ist, ne, man merkt bei dir, René, du hast ja einen offenen, toleranten Geist. Und ich glaube aber, was wir als Gesellschaft, was beim Thema Integration noch nicht so können, teilweise ist, dass wir nicht die Sprache haben, miteinander in Kontakt zu gehen manchmal. Ne? Dann hat man Angst, dass man jemanden auf die Füße tritt. Man hat Angst, dass man was Falsches sagt. Und man ist dann ganz schnell in diesem Entschuldigen. Und ich glaube, weder Eta noch ich, also wir sind da, glaube ich, überhaupt gar nicht so. Und ich glaube, wenn wir als Deutschland Integration geschafft haben, dann gibt's diese Momente nicht mehr, wo man Angst hat, darüber zu sprechen oder was Falsches zu sagen. Und das ist so schön, weil ich glaube, wir diese Momente auch in diesem Podcast zeigen das dann, was das so bedeuten kann.
Wir sind ja gerade noch bei Ost-West, ne? Oder? Weil mir ist gerade eingefallen, weil du vorhin gesagt hast, so ein bisschen Ost-West-Differenzen aufzeigen und ein bisschen Biografisches. Ich habe Ende der 90er viele Fortbildungen für Kursleiter gemacht an VHS-Kursen zum Thema Online-Lernen. War ein bisschen verfrüht. Und das haben wir auch im Osten gemacht. Also wirklich Brandenburg und Dresden, sind wir überall hin. Wir waren ein Team von 6 Leuten und Judith kam aus Südindien. Und die hat gesagt, ich fahre da nicht hin. Ich kann da nicht hinfahren, ich habe so viele Erfahrungen da gemacht. Ich fühle mich da nicht sicher. Und das war so Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre. Und da war ich damals wirklich richtig geschockt. Ich sage, es kann doch nicht sein, dass es in Deutschland Gegenden gibt, wo manche Menschen sich nicht hintrauen, weil sie da sich nicht sicher fühlen. Aber das hat mich damals so richtig geschockt. Das war, glaube ich, so mein erstes Ost-West-Erlebnis, weil ansonsten, muss ich ganz ehrlich sagen, meine Familie ist linksrheinisch, das ist die Grenze. Rechtsrheinisch sind die anderen. Linksrheinisch ist der kleine Zipfel ganz im Westen. Und wir sind eigentlich eher nach Frankreich als auf die andere Rheinseite gegangen. Also hatte ich jetzt so keine Berührungspunkte mit Ostdeutschland eigentlich, ne? Und das hat mich damals so richtig geschockt.
Wann hattest du denn deine ersten Ost-West-Berührungen, Eta? Außer du wolltest jetzt was anderes sagen, dann kannst du das auch gerne noch einschieben.
Ich kann jetzt die Frage beantworten, dann würde ich aber das Thema mit der vorherigen Frage verbinden wollen, also Sprachbildung und grundsätzlich Mehrsprachigkeit im Osten. Ich glaube, mir war das zwar in Georgien auch schon bewusst und bekannt, ja, dass es da Unterschiede gibt zwischen Osten und Westen, aber dass die Menschen das tatsächlich so extrem wahrnehmen, das war mir nicht bewusst. Und was ich halt auch sehr interessant fand, und es ist ja immer noch so, wenn man jetzt über Deutschland grundsätzlich spricht und über das Kulturleben, über das deutsche Kulturleben, da werden diese Unterschiede nicht gemacht. Also diese Unterschiede werden dann gemacht. Also ich meine, es interessiert doch niemanden, ja, wo gewisse Intellektuelle herkommen. Also man macht die Unterschiede an gewissen Persönlichkeiten, ja. Also man macht Unterschiede anhand dessen, was einer anhat, wo man studiert hat, was man beruflich macht, ob man Vollzeit arbeiten geht oder nicht, ob man 3 Kinder hat oder 1 und was auch immer. Und das finde ich sehr interessant, weil das ja eigentlich alles meiner Meinung nach Sachen sind, die uns eingeredet werden. Also diese Unterschiede, die Unterschiede entstehen ja dort, wo man das Ganze thematisiert. Und das ist mir tatsächlich erst in Deutschland so bewusst geworden. Ich glaube, ich kann das gerade sehr schlecht erklären. Aber ich glaube, ich hatte in meinem Grußwort, wo ich tatsächlich Dennis kennengelernt hatte, da hatte ich auch gesagt, wir entscheiden selbst, was wir übereinander erzählen. Und ich glaube, das ist immer noch unsere Entscheidung, ob wir diese Unterschiede überhaupt sehen, ob wir jemanden dafür kritisieren, dass er oder sie sehr wie ein Ossi aussieht oder wie ein Wessi aussieht oder ob wir versuchen, da uns auf die Gemeinsamkeiten zu einigen oder die Gemeinsamkeiten zu sehen. Und mein zweiter Punkt, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, was es eigentlich mit einem Menschen macht, mehrsprachig zu sein und mehrsprachig groß zu werden und dass man auch eine, ja, sehr selbstbewusst sein muss, um mehrsprachig zu sein und auch noch stolz drauf. Man darf nicht vergessen, dass strukturell im Osten Mehrsprachigkeit gar nicht unterstützt worden ist. Wenn man zum Beispiel bei Namost, also in unserem Dachverband mit unterschiedlichen Generationen spricht, wird man sehr schnell feststellen, gewisse Generationen, also vor allem die Generation unserer Eltern, auch wenn meine Eltern nicht eingewandert sind nach Deutschland, aber so grundsätzlich die Generation, die jetzt, was weiß ich nicht, 60 bis 80 sind, dann wurde immer erzählt, spricht bitte zu Hause Deutsch, weil man das nicht besser wusste, weil man einfach pädagogisch nicht wusste, dass Mehrsprachigkeit bei Kindern keinen Schaden anrichtet. Vielen Eltern wurde im Osten erzählt, bitte zu Hause immer Deutsch sprechen, weil man das einfach nicht anders konnte und nicht besser wusste. Und deshalb ist das vor allem im Osten so dadurch, dass man wenig Erfahrung hatte damit, wie man bilingual grundsätzlich lebt, wie man unterschiedliche Kulturen in den Schulen behandelt, hat man einiges falsch gemacht.
Da würde ich sagen, das ist nicht mal nur im Osten, sondern ich glaube, im Westen war das auch so, dass ja gesagt wurde, wenn die Möglichkeit da war und die Leute Deutsch sprechen konnten, dass denen auch gesagt wurde, dass die teilweise ihr Türkisch wegfallen sollte. Aber das ging ja nicht teilweise, wenn die Mutter nachgekommen ist oder und dann gar keinen Deutschkurs machen konnte und dann die ganze Zeit zu Hause war. Bei mir ging es ja auch nur, weil meine Eltern beide Menschen mit Migrationsgeschichte waren. Und genau deswegen brauchten wir Deutsch als Mittel zwischen den drei Kulturen. Ich glaube, das war aber allgemein etwas, wo ich halt sagen würde, und ich glaube, da können wir schön so einen Bogen schließen von damals zu heute, was so Erfahrung aus den Gast- und VertragsarbeiterInnen waren, was Integration angeht. Haben wir da zu heute viel gelernt? Würdet ihr das so sagen? Weil dann gehen wir nämlich gleich in die Hauchkategorie über. René, vielleicht aus deiner professionellen Meinung oder Perspektive als Bildner.
Ich kritisiere gerne und viel, was jetzt Integration angeht, aber an der Stelle muss man schon sagen, sind wir heute ein gutes Stück weiter. Du hast immer noch, um noch ganz kurz auf die Zweisprachigkeit zurückzukommen, immer noch ehrenamtliche Unterstützer, die dann auch meinen, die müssten zu Hause halt Deutsch reden. Dann würde das besser klappen mit dem Spracherwerb. Und da sage ich denen, haben Sie schon mal überlegt, wie unnatürlich das ist, ja? Aber was die sprachliche Integration angeht, haben wir 2005 dem Zuwanderungsgesetz und der Schaffung der Integrationskurse schon einen ganz massiven Schritt nach vorne gemacht. Das muss man wirklich sagen. Vorher Gastarbeiter mussten ihren Kurs entweder selbst bezahlen und auch Gastarbeiter damals hatten nicht das Geld, um jetzt noch einen Sprachkurs zu bezahlen. Oder es gab dann später mal diese sogenannten Sprachverbandskurse, die für Menschen aus den ehemaligen Anwerbestaaten waren. Also auch wieder eine ganz kleine exklusive Gruppe im Prinzip, die Anspruch darauf hatten. Und das war's aber. Und alle anderen sind ja quasi sich selbst überlassen worden. Oder so wie es ja heute dann manchmal auch noch ist, zu sagen, ach, die bleiben ja gar nicht hier, die müssen ja gar nicht richtig Deutsch lernen. Das erinnert einem, wenn die CDU-Politikerin da auch sagt, ja, wenn die nicht hier bleiben, dann brauchen die auch keinen Spracherwerb. Das war, ist quasi so, dass
sie hat ja höchste die Priorität drauf gehabt, dass man sie richtig zitiert. Es war, ich integriere doch niemanden, der, wo ich noch gar nicht weiß, ob die Person hier bleibt.
Genau.
Und genau an der Stelle dachte ich mir, ja, das haben die Leute, glaube ich, damals zu den Gast- und Vertragsarbeitern auch gesagt. Und schau mal, wie
da
viele
haben die auch gedacht, die bleiben hier.
Die
bleiben nicht hier. Die gehen sowieso wieder nach ein paar Jahren. Und deswegen brauchen die auch gar nicht richtig Deutsch zu lernen. Und das ist, wenn man sich überlegt, also wenn man diese Denke fortsetzt, würde das jetzt bedeuten, dass 1 Million Menschen aus der Ukraine seit 4 Jahren hier sind und nicht Deutsch lernen. Denen könnte man dann vorwerfen, dass sie sich nicht integrieren, ja, dass sie undankbar sind, hier sind und sich nicht integrieren. Also diese Denke, mal abgesehen davon, dass ja logischerweise ein guter Teil, bis die Hälfte ist, weiß ich nicht, dann auch trotzdem hier bleiben, wenn der Krieg irgendwann mal beendet ist. Das weiß man ja auch nicht. Er weiß, wie lange das noch geht. Und solange, nur weil sie keinen Anspruch haben, auf Dauer hier zu sein im Moment, kann man doch nicht sagen, dürfen nicht lernen. Aber das hat mich auch sehr geärgert, wenn man jetzt die Kürzungen von Herrn Dobrindt, das sich angeguckt hat, sagt EU-Bürger.
Stopp, du wirst ja an zu viele Themen auf einmal rein. Das kann ich nicht alles einfach, weil du hast nämlich schon unsere nächste Kategorie, die BürgerInnen-Sprechstunde, auch noch mit eingeläutet. So.
Zum Glück schaffst du es ja, mich zu bremsen.
Eta, dann gehe ich nochmal zurück zu dir. Zu den Lernerfolgen, weil ich könnte jetzt auch zu dem, was René gerade gesagt hat, also es gibt ja Untersuchungen, die zeigen zum Beispiel, dass ein Großteil der Menschen, die einmal hier sind, dann auch bleiben. Was hast du denn das Gefühl, haben wir als Deutschland dazu gelernt?
Ich würde da auch zustimmen, dass man einiges dazu gelernt hat. Wir sind deutlich besser geworden, weil wir halt auch besser werden müssten. Wenn man sich die demografische Lage anguckt, und wir haben ja vorhin davon gesprochen, wir leben alle beide in ländlichen Gegenden, dann merkt man ja, welche Möglichkeiten haben wir. Wenn wir starke Wirtschaft haben wollen, dann müssen wir unsere Integrationspolitik grundsätzlich ändern. Wir haben zwar was dazu gelernt, aber das war auch notwendig, weil wenn wir dort geblieben wären, wo wir damals in den 60er Jahren standen, würde es Deutschland von heute so nicht mehr geben. In dieser Form würden wir nicht zusammen existieren. Im Osten Es gibt ja unterschiedliche Zahlen dazu, aber man weiß, fast in jedem Krankenhaus im Osten über 70% der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben einen Migrationshintergrund. Deshalb ist meine Antwort immer, haben wir was dazu gelernt oder nicht? Ja, haben wir was dazu gelernt, weil es gar nicht anders ging, weil wir auf diese Menschen angewiesen sind. Und das andere ist, ich komme ja aus Georgien und in Georgien sagt man, Gast ist der König. Wenn der Gast kommt, dann muss man das Beste vom Besten rausholen und dem Gast das anbieten. Unabhängig davon, ob der Gast nur für eine Nacht bleibt, für eine Woche oder für 2 Jahre. Und das ist auch mein Rezept für alle Minister, Ministerinnen, die nicht wissen, wie man mit Gästen umgeht. Machen Sie das bitte georgisch. Behandeln Sie Menschen nicht danach, ob sie eine Frist haben oder nicht, denn Menschen haben keine Frist. Menschen haben einen Kopf und ein Herz und im besten Fall entscheiden sie sich dafür, in Deutschland zu bleiben, sich hier einzubringen und vielleicht für Deutschland zu arbeiten. Denn diese Arbeitskräfte, die brauchen wir, ganz besonders im Osten.
Selbst wenn sie es nicht tun, ich denke mir immer so von der Denkweise, wenn ihr schon alles immer auf dieser ökonomischen Ebene und wer bringt uns was denkt, dann denkt doch drüber nach, was passiert, wenn auf einmal im Ausland viele Menschen Deutsch sprechen, was das wieder für Handelsbeziehungen bedeutet, für Innovation. Ne? Die Leute denken sich, naja, ich habe jetzt Deutsch gelernt, was mache ich damit, wenn ich jetzt, was weiß ich, auf dem afrikanischen Kontinent wieder zurück bin. Ah, guck mal hier, die brauchen regenerative Energien und sowas alles, da können wir eine Kooperation machen, was man ja auch staatlich fördern könnte. Ne? Also würde ich ja erstmal denken, was ist der Nutzen im Allgemeinen? Und dann kann man ja immer noch sagen, okay, wenn nicht, dann sind sie halt wieder weg. Aber die Zeit, die sie hier waren, konnten sie so ihr Bestes in diese Gesellschaft auch mit reintragen und haben sich auch so gefühlt. Ne? Also wie du gerade gesagt hast, der Gast ist König.
Darf ich ganz kurz, ich sehe, René will was sagen, darf ich nur ganz kurz was ergänzen? Also du hast vollkommen recht. Man darf natürlich die wirtschaftlichen Aspekte nicht immer vordergründig behandeln, weil das stimmt nicht. Menschen sind keine Arbeitstiere und das wollen wir nicht. Was ich aber ganz wichtig finde, jeder von uns hatte mal einen Freund, eine Freundin, wo vielleicht Freundschaft nicht mehr da ist, aber man denkt noch an die schöne Zeit zurück. Man lernt von jedem Menschen was. Und wenn wir Gäste bewirten, wenn wir Gäste aufnehmen, und das ist ganz wichtig, dass man nicht immer von Menschen mit Migrationshintergrund, was auch immer, spricht, sondern von Gästen, von Menschen, wie wir das auch sind. Wenn wir uns gegenseitig gut behandeln, wir lernen voneinander, wir wachsen daran, dass wir voneinander lernen. Und das darf man natürlich auch nicht vergessen, unabhängig von diesen wirtschaftlichen Faktoren, die natürlich da sind.
Ja, absolut. Winnie, wolltest du darauf noch was antworten?
Ich finde es sehr schön, Ete, dass du, ich wackel dann schon so mit dem Kopf wahrscheinlich, wenn ich etwas sagen möchte. Ich meine, dein Aspekt jetzt mit den Gästen ist ja schon so, wenn du überlegst, im Westen hießen ja Gastarbeiter. Ja, da steckt ja Gast eigentlich schon drin und trotzdem ist der Begriff heute natürlich negativ konnotiert, dass man sagt Gastarbeiter, weil man gedacht hat, die bleiben nicht hier und die müssen alle wieder weg. Aber trotzdem, und der Sache her bin ich natürlich ganz bei dir, was du sollst die Menschen behandeln, als wären sie Gäste. Und der zweite Punkt, wo ich so genickt habe wahrscheinlich, als Dennis gesagt hat, ja, egal was mit den Leuten ist, sie nehmen etwas mit. Sie haben zum einen, auch wenn die jetzt nur geduldet sind, keine Bleibeperspektive haben, vielleicht wirklich irgendwann wieder zurück müssen, dann haben sie erstens mal in der Zeit, wo sie hier waren, ich sage mal, einen strukturierten Lernalltag gehabt. Das heißt, sie haben eine Institution, wo sie hingehen, sie lernen etwas, sie haben etwas Struktur drin. Und zweitens, das, was sie gelernt haben, nehmen sie dann mit. Ja, wie du gesagt hast, dann machen sie vielleicht eine Kooperation mit einer deutschen Autowerkstatt und bestellen die Ersatzteile oder was weiß ich was. Also es schadet nie, wenn man eine Sprache lernt, wenn man da ist und wenn es auch nur der Anfang ist. Und das war vor Dobrindt-Kürzung eigentlich ganz gut organisiert, dass also wirklich alle, auch geduldete Flüchtlinge, einen Zugang zum Integrationskurs hatten, damit wir auch nicht wieder diese Zwei-Klassen-Gesellschaft hatten. Vorher hatten wir halt 2 Klassen, das waren die vom Bundesamt anerkannten, die einen Integrationskurs bekommen, schick, 600 Stunden, 100 Stunden Orientierungskurs und wenn man mehr als damals noch 3 Kilometer, jetzt sind es 5 Kilometer, wegwohnt, dann kriegt man auch noch die Fahrtkosten bezahlt. Also es war wirklich schön und du hast dann die anderen, für die wir dann halt Spenden akquiriert haben, mit Landesmitteln Kurse durchgeführt haben, wo es dann keine Fahrtkosten gab, die auch nicht 600 Stunden waren, sondern nur 400 Stunden oder 300 Stunden. Und das war ja dann alles mal vorbei.
Nee, wir kommen gleich zu den Kürzungen. Ich weiß, das Thema brennt hier unter den Fingernägeln. Ich möchte aber dazu noch, ich finde das voll spannend, was du auch gerade nochmal gesagt hast, sie nehmen was mit. Also ich musste gerade daran denken, ich habe vor 4 Wochen oder so eine Veranstaltung moderiert, da ging es um die Madramans, also die mosambikanischen Vertragsarbeiter. Ne, deswegen heißt es ja in Ostdeutschland übrigens auch Vertragsarbeiter, weil man gesagt hat, Gäste arbeiten nicht. Und es wurden Filme gezeigt oder kleine Porträts von den Leuten, die dort geblieben sind. Ne, die haben unter anderem von Rassismus berichtet, die haben aber unter anderem auch von einem ganz krassen Stolz in sich berichtet, von einer Zeit, wo sie sich gefühlt haben, als wären sie jemand gewesen. Ne? Oder waren es wahrscheinlich auch, ne? Das will ich jetzt gar nicht absprechen, sondern die waren Übersetzerinnen, die wurden gebraucht, die mussten, ne? Die haben sich dann von einer Rolle in die nächste entwickelt und dann sind sie zurück nach Mosambik gekommen und haben ja auf einmal diesen, also für die, die das nicht wissen, die Madramans, nennen wir auch Mad Germans, die zurückgegangen sind, die sind nie wieder richtig in die mosambikanische Gesellschaft integriert worden und angekommen, sollten als Hoffnungsträger das Land wieder aufbauen, sind dann aber eigentlich die unterste Kaste sozusagen geworden, weil Abschlüsse nicht anerkannt wurden, weil das Geld, das man ihnen in der DDR versprochen hatte, ja irgendwie verschwunden ist zwischen den Staaten. Und man weiß nicht, was damit passiert ist. Auf jeden Fall, die Leute denken zurück an diese DDR-Zeit und dann lief auch nicht alles glatt und so, aber trotzdem haben die so ein Selbstvertrauen und gucken zurück auf Deutschland wie dieses Land, das ihnen was gegeben hat, das ihnen Bildung und Möglichkeiten gegeben hat. Und wenn das 40 Jahre später immer noch so manchen von denen einzahlt, so was könnte man leisten, wenn man dieses Bild auch noch woanders, also ne, in die Gesellschaft weiter in die Zukunft trägt. Jetzt kommen wir mal zur harten politischen Realität. Ich wollte nämlich eigentlich Eta noch mal fragen, weil René hat ja vorhin schon die BürgerInnenstunde eingeleitet. Und hat schon mal was gesagt, was ihm aufgefallen ist in der letzten Folge von der Politik. Gibt es bei dir da eigentlich, bevor wir zur Politik kommen, Entschuldigung, gibt es bei dir da eigentlich noch was aus der Folge, wo du sagen würdest, da wollte ich widersprechen, das sehe ich nicht so oder da habe ich volle Zustimmung. Fällt dir da noch was ein?
Also ich würde vielleicht das so ein bisschen grundsätzlich halten wollen. Also ich habe ein Problem damit, wenn man Kategorien aufmacht und versucht, darüber zu sprechen, was brauchen wir nicht mehr. Und wir haben sehr oft diese Diskussion darüber, was wirtschaftlich und weniger wirtschaftlich ist. Also ich meine, ich vertrete hier eine Kommune und Volkshochschule gehört auch zu meinem Dezernat und ich weiß, wie schwierig das ist, gutes Personal zu haben, wie schwierig das ist, Häuser im Schuss zu halten und etc. Und für mich ist das, glaube ich, jetzt der Zeitpunkt, wo wir uns damit beschäftigen, was für eine Gesellschaft wollen wir denn alle miteinander sein? Und das sind, Gott weiß, nicht die wirtschaftlichen Faktoren, die uns zusammenhalten. Das hat jetzt nichts mit deinen Folgen grundsätzlich zu tun, sondern auch diese Ost-West-Debatten sind halt für mich immer sehr auf diese Unterschiede konzentriert. Und ich frage mich, was für eine Zukunft haben wir, wenn wir so weitermachen wie jetzt? Und eine Zukunft haben wir nur dann, wenn wir eine gute Politik haben, gute Politiker. Ich muss ganz ehrlich sagen, das, was momentan auf Bundesebene, sehr oft auch auf Landesebenen passiert, empfinde ich wie ein Kindergarten. Diese Streitigkeiten hat keiner von uns verdient. Und ich möchte weder der Spielball der Politik sein, ich möchte weder, dass die Politiker sich halt darüber unterhalten, ob ich gut integriert bin oder ob ich zu Deutschland passe oder nicht, sondern ich möchte, dass diese Politiker sich damit beschäftigen, mir die Möglichkeiten zu geben, mein Wissen, mein Können, meine Fähigkeiten möglichst gut einzusetzen. Und zwar für die Bundesrepublik Deutschland. Das ist, glaube ich, das, was uns vereint. Aber das war jetzt so eine kurze Zusammenfassung von allen Folgen zum Thema.
Das ist ja auch immer so eine Frage bei den ganzen, ne? Wenn dann Leute sagen, ja, wenn man über die Unterschiede redet, dann spaltet man. Und da bin ich halt immer so, na, 50-50. Es kommt drauf an, über welche Unterschiede wir reden. Ne? Also wenn wir über Ost und West oder Menschen mit Migrationsgeschichte und Menschen ohne reden und immer uns nur darauf fokussieren, was sie uns bringen, wie nützlich sie sind, wo wir die Unterschiede machen im Sinne von verdient mehr, weniger, ist klüger, fauler, was weiß ich nicht, dann sehe ich das schon so. Wenn wir aber über Unterschiede reden im Sinne von, warum schafft es Person A leichter an diese Stelle als Person B, dann ist es ein Unterschied, über den müssen wir reden, weil wir müssen erstmal die Ursachen klären, damit wir das auch beheben können. Also für mich ist es immer so ein 50-50-Ding, über welche Unterschiede wir reden müssen oder nicht. Aber wir versteifen uns in Diskussionen immer mehr auf die Diskussion und auf dieses, ja, auf diese oberflächlichen Unterschiede, die eigentlich nicht dazu bringen, dass wir dafür konstruktive Lösungen finden, sondern eigentlich uns immer nur gegeneinander aufwiegeln, sage ich mal so teilweise. Und das finde ich sehr schade. Dann gehen wir jetzt aber, und das ist für mich auch so ein Punkt zum Beispiel, wenn wir jetzt zu den Kürzungen kommen von Dobrindt, ne, nochmal den Fall aufrollen ein bisschen. Dobrindt wollte ja die Integrationskurse erheblich kürzen und hat damit auch schon begonnen. Das wurde wieder zurückgenommen, weil dafür stark lobbyiert wurde. Was bedeutet das für dich als Volkshochschulgeschäftsführer? Was spürst du denn in deinem Alltag? Was geht dann nicht mehr?
Da möchte ich jetzt zuerst mal mit einem meiner Fehleinschätzung aufräumen. Es ärgert mich nämlich immer kolossal, dass alle sagen, das wurde wieder zurückgenommen. Mitnichten wurde das zurückgenommen. Das ist eine Augenwischerei vor dem Herrn, sage ich jetzt mal. Weil für dieses Jahr waren oder für letztes Jahr auch 1,1 Milliarden Euro für Integrationskurse vorgesehen. Im Haushalt standen dann noch 550 Millionen, also genau die Hälfte, mit den entsprechenden Kürzungen, was noch alles gemacht werden sollte. Und jetzt haben sie sich geeinigt und es als Kompromiss verkauft, dass im Rahmen der Haushaltsmöglichkeiten, und der Haushalt wurde um 50 Millionen erhöht auf 600 Millionen, EU-Bürger und Ukrainer wieder zugelassen werden dürfen. Das ist ein Klacks. Bis heute ist übrigens noch gar kein Verfahren. Das dauert jetzt noch bis September, bis man erstmal die Kriterien entwickelt, wer welche Auserwählten von den paar Leuten dann einen Kurs kriegen können. Es ist wirklich ein Klacks, ein Tropfen auf den heißen Stein, die 50 Millionen, und das ändert an der Situation im Moment jetzt gar nichts. Für uns, wir haben einen sehr großen Integrationsbereich, wir sind da wirklich sehr gut aufgestellt gewesen, sage ich jetzt mal. Und der bedeutet einfach, dass 40-50% der Integrationskurse wegfallen. Wir hatten vor 2 Jahren, 24 hatten wir insgesamt 21 Integrationskurse, letztes Jahr noch 16 und dieses Jahr wahrscheinlich 8, wenn das so weit geht, weil natürlich auch die Kurse nicht mehr gefüllt werden können. Das ist auch der Punkt, weißt du, gerade auf dem Land, und wir sind jetzt zwar so an der Grenze zum Land, aber ich denke, in der Folge letztens Mecklenburg-Vorpommern ist da wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer dran. Das heißt, du hast dann halt jetzt 8 Berechtigte, die keinen Kurs mehr füllen, und die anderen 8 EU-Bürger, Ukrainer oder wer ansonsten vorher noch im Kurs drin waren, die sind jetzt halt nicht mehr da. Das heißt, der Kurs kann jetzt auch gar nicht mehr stattfinden. Also auch für diejenigen, die noch einen Berechtigungsschein bekommen, wird es schwieriger, einen Kurs zu finden. Und auch nochmal in Kritik zur letzten Folge. Ja, es ist nicht einfach gewesen, qualifizierte Deutschlehrkräfte zu finden. Aber mittlerweile findest du wirklich, also ich kriege jetzt durch die Situation natürlich noch verstärkt, immer wieder Bewerbungen. Und man muss dann vielleicht, das weicht jetzt ein bisschen vom Thema ab, auch mal an die soziale Frage bei Kursleitern denken. Wir haben alle unsere Deutschkursleiter, die es wollten, eingestellt, sozialversicherungspflichtig. Und die müssen wir jetzt wieder entlassen. Das ist noch nicht alle, aber das ist halt auch so ein Punkt. Wenn man die Rahmenbedingungen schafft, auch in Mecklenburg-Vorpommern, dann würde man da auch Kursleiter finden. Das wäre jetzt, glaube ich, kein Problem. Und es ist halt jetzt klar, ich rede natürlich aus der Perspektive eines Kursträgers, aber ich glaube auch schon sehr aus der Perspektive unserer Teilnehmer, weil wir schon so klein sind, dass wir da noch alle nah dran sind an den Menschen, die hier stehen. Und jetzt warten wir auf landesgeförderte Kurse. Wir warten ein bisschen auf Erstorientierungskurse. Das heißt, wir suchen jetzt an allen Ecken und Enden, um wenigstens ein Mindestangebot für die Menschen machen, die jetzt nach Bingen und Umgebung kommen. Und das ist einfach ärgerlich. Deswegen brennt es mir so ein bisschen auf den Nägeln, weil jetzt so getan wird, als wäre das ein Kompromiss und als wäre alles wieder zurückgenommen. Das ist nicht so. Und unser Bundesverband ist da auch immer noch in Verhandlungen und hinterher, dass sich das nochmal zum Besseren wendet. Aber es ist aus jeder Perspektive dumm. Es kostet den Staat wesentlich mehr Geld, weil die Leute natürlich jetzt kein Deutsch lernen, dann können sie nicht arbeiten. Das heißt, die Sozialleistungen werden dann länger bezahlt. Da kann man dann natürlich wieder mit dem Finger drauf zeigen. Kann mir zeigen, guck, die kriegen dann immer noch Sozialleistungen. Die würden schon längst arbeiten, wenn sie ihren Deutschkurs bekommen hätten. Wir brauchen Fachkräfte an allen Ecken und Enden. Und weil wir vorhin, Eta hat es ja auch gesagt, ich fand vor, war es ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, wo die auf Instagram, glaube ich, immer so schöne Teamfotos aus dem Altersheim, aus dem Krankenhaus, aus der Verwaltung machen und alle gehen weg. Also die stehen schön auf der Treppe und dann gehen alle weg, die keinen deutschen Pass oder die Migrationshintergrund haben. Und dann bleiben noch 3 Leute stehen, Ja, das heißt, wir brauchen die Menschen ja auch. Und das ist wirklich der Punkt, da zu sparen, das kostet hinterher wesentlich mehr Geld. Selbst wenn man jetzt mal wieder so ganz nackt ohne Empathie auf die Zahlen gucken würde. Mal, was das mit den Menschen macht, dass du einfach sagst, nee, du kriegst jetzt keinen Deutschkurs mehr, kannst du selber zahlen, wenn du lustig bist. Das kommt noch erschwerend hinzu, aber das andere allein, aus dem Grund ist es schon dumm.
Peter, du arbeitest ja in der Verwaltung, ne? Und die Kommunen müssen ja immer das ausbaden, was weiter oben entschieden wird. Was bedeutet das für dich oder was siehst du gerade auf die Region Südsachsen-Anhalt zukommen?
Das Problem ist, glaube ich, deutlich größer, als man das momentan annimmt. Ich habe ja vorhin schon die negative Demografie angesprochen. Ich glaube, viele verstehen nicht, was die negative Demografie eigentlich bedeutet. Wenn wir nicht attraktiv genug sind für Arbeitskräfte, für junge Familien, wenn wir Sprachkurse nicht mehr haben, vorhalten, finanzieren, was auch immer, wenn die Klassen nicht mehr gebildet werden können, was heißt das für uns? Also ich rede jetzt rein über meinen Bereich, was das für den Bildungsbereich bedeutet. Im Osten werden wir künftig viele Schulen schließen, viele Kitas schließen oder diese fusionieren müssen, weil uns Kinder fehlen. Davon betroffen sind, Gott weiß, nicht nur die ländlichen Teile des Ostens, sondern auch Großstädte wie zum Beispiel Dresden, Leipzig, Halle, Magdeburg. Ich glaube, sehr oft fällt es der großen Bundespolitik tatsächlich auch die Nähe zu den Menschen, weil wer fusioniert diese Einrichtungen oder wer schließt diese Einrichtungen, das sind wir Kommunalpolitiker. Das sind wir, die vor Ort da sind, vor Ort auch die Kritik dafür abbekommen und diese Bundespolitik nicht rechtfertigen oder erklären können oder wollen mittlerweile. Warum sind Sprachkurse so wichtig und warum sage ich, dass wir attraktiv bleiben wollen? Die neuesten Forschungsbeiträge haben gezeigt, dass die Arbeitskräfte sich für Deutschland entscheiden, nicht weil wir hier besonders gut bezahlen, das tun wir nicht, schon sage ich mir. Ja. Zumindest zum Beispiel in meinem Beruf als Politikerin, Politiker mit einem Masterstudium kann man in den USA das Dreifache, Vierfache, Fünffache davon verdienen, was ich hier verdiene. In der Schweiz, also da brauche ich gar nicht halt so weit zu gehen, wurde ich auch dort, also jetzt vorausgesetzt, man möchte mich haben, ja. Aber grundsätzlich in meinem Berufsbild mit juristischem Studium würde ich irgendwo anders, also nicht in Deutschland, deutlich mehr verdienen. Ärzte, Professoren, IT-Menschen, also vor allem diejenigen, die mobil sind, diejenigen, die halt auch sich vielleicht was anderes vorstellen könnten, die werden nur dann hier bleiben, wenn wir für die Familien auch was Attraktives haben. Für wen brauchen wir diese Sprachkurse? Also oft spricht man ja immer wieder über Geflüchteten. Nein, ihr meine Lieben, das sind nicht nur die Geflüchteten, das sind auch Ehegatten von gut qualifizierten, hochbezahlten Menschen, die daran interessiert sind, dass die Familien hier ankommen. Attraktivität eines Ortes ist sehr stark davon abhängig, ob die Familienfreundlichkeit vor Ort gelebt wird oder nicht. Ich als Kommune habe kein Geld. Ich überlege mir, also wir unterscheiden ja zwischen freiwilligen und pflichtigen Bereichen. Pflichtig ist alles, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Freiwillig ist das, was ich selbst für gut halte und mache, das sind zum Beispiel Jugendclubs und auch Sprachkurse. Ich muss künftig immer gucken, dass ich alles, was freiwillig ist, streiche, weil ich kein Geld habe, damit ich meine Schulen, meine Kita sanieren kann. Und wenn die Bundespolitik auch noch kommt und sagt, da gibt es keine Unterstützung mehr für diesen Bereich und dann kommen ein paar Minister oder große Politiker und sagen, es ist wichtig, dass die Wirtschaft funktioniert. Dann entweder haben die das nicht verstanden, wie eigentlich der Wirtschaftsbereich läuft, oder die kennen die Kommunalpolitik nicht. Wirtschaft ist wie Fahrrad. Man muss sich bewegen, damit man vorankommt. Und Sprachkurse sind genau diese Energie und die Kraft, die ich brauche, damit ich halt das Fahrrad in Bewegung setzen kann. Und das wird mir momentan weggenommen. Und dann sagt man mir, fahr doch Fahrrad. Also meine Beispiele sind ja immer sehr georgisch und sehr besonders. Nur meine Schwester versteht die. Aber wenn sie lachen, dann ist das ja schon mal gut. Aber sie wissen ja, was ich meine. Sie können mir doch nicht die Kraft wegnehmen, die ich dafür brauche, um hier Wirtschaft bewegen zu können und dann mir erzählen, warum hier meine Schulen zugemacht werden, warum meine Kitas zugemacht werden. Das Problem ist deutlich größer als nur die Sprachkurse, die jetzt wegfallen. Oder die Kurse, die nicht mehr gebildet werden. Und es ist, ich habe ja vorhin schon gesagt, es ist grundsätzlich falsch, Wirtschaftlichkeit so auszulegen, dass wir das streichen sollten, was freiwillig ist. Denn Freiwilligkeit ist zum Beispiel Kunst, ist sehr oft freiwillig. Freie Künste entstehen im freiwilligen Bereich. Wer möchte bitte ohne freie Künste leben? Ich nicht. Und Sprache ist ein Instrument. Nur noch ein klitzekleiner Punkt. Sehr oft wird ja Sprache als was Triviales behandelt. Sprache ist ein Instrument. Sprache ist ein Instrument, so wie die anderen auch. So wie Hammer und Meißel brauchen manche Menschen halt Sprache auch noch dazu. Und dann müssen wir doch Menschen, die zu uns kommen, mit diesen Instrumenten ausrüsten, damit die arbeiten können. Und sehr oft wird aber so getan, als ob Sprache ein Luxusfaktor wäre, als ob man sich, was weiß ich nicht, als ob das halt so ein Disco-Besuch wäre, die man jetzt den Geflüchteten noch zusätzlich bezahlt. Nein, meine Lieben, Sprache ist ein Instrument, was man braucht, um arbeiten gehen zu können. So einfach ist das.
So, also was ich auch noch gelesen habe, was ja spannend ist, also im Unterschied von Sachsen-Anhalt zu Rheinland-Pfalz, dass in Sachsen-Anhalt noch dazu kommt, dass da die meisten, also der Anteil der Menschen mit Migrationsgeschichte, die zugewandert sind, die arbeitslos sind, ist in Sachsen-Anhalt um einiges größer als in Rheinland-Pfalz. Das ist ja ein Standortnachteil für die Person, weil da sind schon nicht so viele Jobs vorhanden. Und dann komme ich noch schwieriger in den Job, weil ich die Sprache nicht kann. Ne? Also das ist ja ein Punkt, den man eigentlich noch pushen müsste mit der Sprache. Warum ist es denn eigentlich so, dass in Sachsen-Anhalt, kannst du das sagen, Eta, warum da der Anteil derjenigen, die joblos sind, unter den Zugezogenen, warum der da am größten ist?
Ich kann ja nur meine Vermutungen aufstellen. Erstens, in Sachsen-Anhalt sehr ländlich geprägt. Wir haben sehr viele ländliche Gegenden. Und was haben die Großstädte, was die Länder nicht haben? Das ist natürlich die Wirtschaftskraft. Und bei uns fällt es an Jobs, an gut bezahlten Arbeitsmöglichkeiten, weil das so ist. Gehen viele oder ziehen viele weg, die das können, die mobil sind. Das sind meistens weibliche Fachkräfte. Frauen sind mobiler als Männer, das wissen wir. Und diejenigen, die da bleiben, das ist ja ein Kompliment an allen Frauen draußen, also an allen Migranten, Migrantinnen. Großes Lob dafür, dass sie sich dafür entschieden haben, aber vor allem an die Frauen. Ich weiß, wie schwer das ist und das ist wirklich was ganz Großartiges, wenn man das hinkriegt, irgendwo anders anzukommen. Ganz wichtig ist, dass wir gute, gut bezahlte Arbeitsplätze brauchen. Wir brauchen Weiterqualifizierungsmöglichkeiten und wir brauchen vor allem auch sprachliche Ausbildung. Warum habe ich das mit den ländlichen Gebieten so betont? Wo gibt es die Sprachschulen? Meistens in den Zentren in Großstädten. Mobilität ist auf dem Land sehr schlecht, um das jetzt recht diplomatisch auszudrücken. Wenn ich jemand bin, der noch kein Auto hat und die wenigsten Migranten kommen nach Deutschland und besitzen sofort PKWs, dann ist die Mobilität für mich ein Faktor und dieser Faktor ist womöglich gar nicht gegeben. Dazu kommt auch noch, dass ich natürlich Firmen brauche, die offen sind, die weltoffen sind, die mich unterstützen wollen, die mich begleiten und einarbeiten wollen. Jetzt die neuesten Umfragen haben ja ergeben, dass 42% der Wähler sich Richtung AfD orientiert. Ich als politische Beamtin darf ja keine politische Werbung betreiben, aber glauben Sie mir, wenn ich sage, viele Migranten empfinden dabei Angst, wenn sie das hören, das ist begründet. Und ich glaube, das sind unterschiedliche Faktoren oder das, ja, also letztendlich das Zusammenkommen von unterschiedlichen Faktoren, die dazu beitragen, dass diejenigen, die hier bleiben, wenig Perspektiven haben.
Oh. Und ich würde jetzt noch mal gern auf eine andere Perspektive gehen, weil auch so ein Unterschied zwischen Ost und West, der da auch wichtig ist, ist ja die Vertretung dieser Menschen mit Migrationsgeschichte. Ne? Das, wie ist das alles? Hat sich das eigentlich entwickelt? Verstanden? Also ne, ich habe mal für so einen Dachverband gearbeitet, den es heute nicht mehr gibt. Ne? Den hat man über viele Jahre aufgebaut, sehr bitter. Und die Strukturen für die Vertretungen, die sind im Westdeutschland schon viel breiter gewachsen. Also was siehst du denn für einen Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland, wenn es jetzt um, weil du bist ja Vorsitzende von der MOST, deswegen habe ich dich ja eingeladen. Was siehst du denn im Unterschied beim Thema Integration, die ja von uns selbst kommt in diesen Verbänden in der Zivilgesellschaft? Was ist da so ein Unterschied zwischen Ost und West?
Erstens haben wir mit strukturellen Unterschieden zu tun. Also im Westen haben sehr viele Vereine eine große Historie, eine große Geschichte. Die konnten sich in den letzten Jahren, in der Vergangenheit aufbauen, professionalisieren, strukturell stabil aufstellen. Das fällt im Osten. Du sprichst von einem sächsischen Dachverband, der leider Gottes durch die schlechte politische Unterstützung oder nicht mehr vorhandene politische Unterstützung, ja, dadurch gibt es den Dachverband nicht mehr und das hatte zwar unterschiedliche Gründe, aber vor allem war das tatsächlich auch der mangelnde politische Wille, um den Dachverband da rechtzeitig zu unterstützen. Strukturelle Fehler Finanzielle Unterschiede. Wir sind finanziell ganz anders aufgestellt als die meisten Dachverbände im Westen, weil dort diese strukturelle Forderung schon seit Jahren gegeben ist, bei uns nicht. Wir arbeiten immer noch mit befristeten, unsicheren Verträgen. Und René kann das ja, glaube ich, auch bestätigen. Mhm. Wenn man gute Arbeitskräfte haben will, dann muss man denn auch was bieten. Das ist bei uns recht schwierig. Wenn man jetzt den Vorstand nimmt, zum Beispiel, ich mache das alles ehrenamtlich. Auch heute, warum bin ich erst später dazu gekommen? Ich arbeite tagsüber in meinem richtigen Job und Ehrenamt mache ich immer abends und am Wochenende. Ich kann mir das leisten, aber die wenigsten können sich das leisten. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass man hier im Osten sehr wenig Migranten, Migrantinnen hat, die richtig gut bezahlt werden. Die meisten von uns haben eher schlechtere Jobs. Um das einfach zu machen, wir brauchen finanzielle, aber auch vor allem politische Unterstützung, damit wir uns auf solide Basis aufstellen können. Wir brauchen Anerkennung und Wertschätzung. Wenn ich zum Beispiel irgendwo im politischen Raum erwähne, dass ich ehrenamtlich tätig bin und da kommt gleich die Kritik, Sie sind wohl in Ihrem Hauptjob nicht ausgelastet, sonst würden Sie sich ja nicht solche Spielereien leisten können, dann ist das keine Wertschätzung und da bin ich jetzt sehr diplomatisch. Eigentlich hätte ich lieber was anderes gesagt, darf ich aber nicht. Ich bin eine kommunale Beamtin. Sie wissen ja, was ich meine und man kann sehr oft Strukturen zerstören, indem man wegschaut. Und genau das passiert momentan. Die Bundespolitik schaut momentan weg. Wir werden mit unseren Problemen alleine gelassen. Wir müssen uns rechtfertigen dafür, dass wir überhaupt existieren wollen. Das ist falsch. Wir müssen uns dafür rechtfertigen, dass wir diese Sprachkurse überhaupt etablieren und unsere Fachkräfte dafür einsetzen, dass da Beratungen stattfinden, dass die Sprachklassen zusammenkommen. Und dafür muss ich jetzt kämpfen und das mache ich ehrenamtlich. Und nochmal meine Worte an die liebe Frau Ministerin, sie wird sich bestimmt unseren Podcast nicht anhören, aber wenn Sie jetzt wegschauen, egal wie unsere Minister jetzt heißen, ja, so in ein paar Jahren haben wir neue Minister und die haben das bestimmt alles dann vergessen oder wissen nicht mehr, wie das damals gekommen ist. Jetzt ist der Zeitpunkt zu handeln. Jetzt. Wenn Sie das jetzt nicht machen, da sind die Strukturen weg und wir kriegen das so nie wieder aufgebaut. Handeln Sie jetzt und nicht wegschauen. Bitte.
Ja, ich bin nämlich genau so eine Person, sonst wäre ich nämlich immer noch in dem Bereich tätig, weil ich bin damals gegangen. Also ne, man muss dazu sagen, dass ich will den Fall nochmal kurz erklären, weil ich glaube, so viele Leute haben das damals gar nicht mitbekommen und das ist ein einmaliger Fall. Das ist sonst so noch nicht passiert. Der Dachverband der Sächsischen Migrantenorganisation hat sich 2017 gegründet, wurde dann, als es zu den Wahlen kam, würde ich jetzt mal undiplomatisch ausdrücken, hat sich die CDU gedacht, wir wollen den vorpolitischen rot-grünen Vorraum hier in Sachsen ein bisschen ausdünnen, sage ich mal, und haben uns dann besonders geprüft auch mit dem Rechnungshof. Und das hatte zur Folge, dass dann da auch Probleme entstanden sind, weil zum Beispiel, als das mit der Ukraine losging, hat Petra Köpping, die Sozialministerin, beschlossen, wir lockern ein bisschen die ganze Bürokratie, damit die Förderung schneller ankommt. Und das wurde dann später aber zu einem großen Politikum, ne? Was, also hier in Sachsen war es dann teilweise, wurde dann Korruption rausgemacht und alles Mögliche. Und so ein kleiner Dachverband, der gerade noch in Entwicklung ist, der kann sich mit diesen ganzen bürokratischen Wellen, die daraus entstehen, das nicht handeln. Wir haben viel mitgearbeitet, wir haben viel über unsere Grenzen mitgearbeitet. Die Sächsische Aufbaubank kam und wir haben mit denen zugearbeitet, wenn die was von uns wollten. Aber wie eine Gesellschaft glauben kann, dass wir von Anfang an alles perfekt machen, weil uns, und das ist auch ein typisches Problem für Menschen mit Migrationsgeschichte, für Verbände, wir bekommen kein Mentorship oder schwieriger, wir haben weniger die Zugänge, wo wir sowas lernen können, wir kriegen das nicht von zu Hause aus mit, dann kann man auch nicht erwarten, dass wir das von Anfang an können und perfekt können. So, und das fand ich sehr, sehr schwierig damals, weil mich das so wütend gemacht hat, weil wir uns den Arsch aufgerissen haben, dass ich dann gesagt habe, ich kann in diesen unsicheren Verhältnissen nicht mehr arbeiten. Ich gehe und wenn das jetzt geht, wer sagt mir denn nicht, dass das in 5 Jahren wieder so ist, wenn wir was aufbauen, es kaputt machen? Deswegen haben wir uns dann selbstständig gemacht, gesagt haben, wir bauen jetzt hier was Eigenes auf, was uns niemand mehr wegnehmen kann. Aber das müssen wir jetzt auch erstmal lernen, deswegen dauert das auch länger als bei anderen zum Beispiel. Also ne, ich habe jetzt den Fall nur grob im Kopf, korrigiere mich gerne, Eta, wenn ich irgendwie da was durcheinander
alles korrekt. Hab.
Genau, aber wie habt ihr denn als Dachverband, wie seid ihr denn damit umgegangen? So, hätte man damals was anders machen können? Hätten wir es irgendwie retten können?
Ich glaube, wir hätten selbstbewusster auftreten müssen. Wir hätten auch damals die Politik direkt adressieren müssen. Wir kannten ja unsere Feinde, aber auch unsere Freunde, die auf einmal uns nicht mehr kannten. Ich glaube, das ist auch tatsächlich meine Lehre daraus, sich gut juristisch beraten, sich gute Juristen suchen, vielleicht auch jemanden, der selbst Migrationserfahrung oder Hintergrund mitbringt. Da sind wir wieder bei unserem Eingangsthema. Not vereint Menschen und ähnliche Erfahrungen vereinen uns auch. Und ich glaube, damals waren wir alle ängstlich und wir wussten tatsächlich nicht, was mit uns geschieht. Heutzutage würde ich sagen, warum haben wir uns damals nicht einen richtig guten Anwalt genommen? Warum haben wir nicht gesagt, liebe Politik, du willst einen Kampf, dann lass uns doch kämpfen. Aber wir haben das nicht gemacht.
Ja, ich weiß, wie das damals noch war, dass ich meinte, warum gehen wir nicht jetzt an die Öffentlichkeit? Warum machen wir nicht Druck, wenn wir zu spät kommen? Dann ist schon alles gelaufen.
Weil wir Angst hatten, dass wir überhaupt nichts mehr machen können. Dass unsere Vereine leiden. Übrigens, das ist auch ein Hauptproblem in der Politik. Öffentlichkeit und auch, wie gesagt, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn Sie was verändern wollen, dann nutzen Sie die Öffentlichkeit. Das ist das Einzige, was Menschen unter Druck setzt. Bloß wir als Vereine, die davon abhängig sind, dass wir die Finanzierung bekommen, müssen uns natürlich sehr diplomatisch auch benehmen und verhalten. Und ich bin tatsächlich eine Diplomatin, zumindest versuche ich in den meisten Fällen, wenn ich hungrig oder müde bin, dann bin ich anders. Aber normalerweise versuche ich, diplomatisch zu sein, Gespräche zu führen. Das haben wir gemacht. Genüge gemacht, aber hat nichts mehr gebracht, weil der politische Wille einfach nicht mehr da war. Heutzutage sage ich, das war nicht mutig von uns. Heutzutage würde ich auch anders handeln. Und liebe Vereine da draußen, sucht euch gute Anwälte. Es gibt sehr, sehr viele Anwälte draußen, die halt für jedes politische Problem eine Lösung oder einen Paragraphen kennen. Nutzen Sie das.
Und nochmal, um das auch nochmal zu sagen, also es ging dann nicht nur um migrantische oder Selbstorganisation, es hat alle getroffen, die nicht so ganz in das Weltbild passen. Und da würde ich nämlich auch mal sagen, zur aktuellen politischen Lage, wir brauchen nicht die AfD, um demokratische Strukturen kaputt zu machen. Das ist sehr, sehr schade. Das tut sehr, sehr weh, sich dem als Demokrat, also ich sehe mich als erstes immer als Demokrat, dem zu stellen. Und passt auf eure Strukturen auf. René, aber das kennst du ja aus der Volkshochschule auch, ne? Also du hast ja auch gesagt, naja, was bedeutet das denn eigentlich für so eine Volkshochschule? Eta hat ja darüber geredet, was ist, wenn die Leute gehen, wenn es keine Sicherheit gibt in den Job? Wie managt man das eigentlich aus deiner Perspektive heraus?
Ich wollte jetzt gerade sagen, das ist ja schon auch ein gesamtdeutsches Phänomen, weil die Bundesministerin streicht ja jetzt die Zuschüsse überall. Das betrifft auch Einrichtungen bei uns im Landkreis, die jetzt plötzlich keine Förderung mehr, zumindest mal aus diesen Programmen, bekommt. Und das ist, wenn die Strukturen erstmal kaputt sind, das dann wieder aufzubauen, dauert verdammt lange, wenn es dann noch geht. Und im Prinzip ist es bei der politischen Bildung genauso, wie bei den Integrationskursen. Es sind schon viele private Träger, die jetzt nicht ganz so groß aufgestellt sind, die jetzt einfach geschlossen haben, weil das sich nicht mehr trägt. Und dann hat man halt in einem ländlichen Gebiet keinen Träger mehr. Und da muss man woanders hingehen. Bei politischer Bildung ist das genauso. Und kann ich ganz aus dem Nähkästchen plaudern, politische Bildung an der VHS, wir machen relativ viel hier, können wir nur mit Förderung des Landes machen. Das heißt, ansonsten könnten wir das nicht finanzieren. Ob es jetzt die lange Nacht der Demokratie ist, die mit Landesmitteln gefördert wird. Wir haben ziemlich viele auch so zum Thema Integration und Gesellschaftspolitik Veranstaltungen. Das geht einfach nur mit Förderung des Landes. Und das ist noch da, auch wenn wir jetzt eine andere Regierung haben als vor dem Mai, glaube ich, wird an der Stelle jetzt wirklich nicht gerüttelt. Hoffe ich zumindest mal. Im Gegenteil, man kann ja auch noch was ausbauen. Man soll ja nicht immer nur so, wir wollen den Status quo bewahren, sondern man kann ja auch mal sagen, man kann an der Stelle, und es ist wichtiger denn je, demokratische oder politische Bildung zu machen. Das ist keine Frage. Aber die Strukturen werden auch hier platt gemacht. Vielleicht nicht ganz so extrem, weil man halt immer noch die Landesregierung dazwischen als Puffer hat, bei uns Gott sei Dank. Aber man weiß halt nicht, wie lange. Ja, ich sehe da schmunzelt. Man weiß halt nicht, wie lange. Und man kann sich auf viele Dinge nicht mehr verlassen. Und das ist auch etwas, was so gesamtgesellschaftlich ein Problem ist. Man kann sich auf staatliche Entscheidungen nicht mehr zu 100% verlassen. Das ist bedauerlich, aber es ist so und sollte eigentlich auch nicht so sein.
Ja, das auf jeden Fall, dass es unsicher geworden ist. Nee, ich wollte gerade nochmal jetzt, wir biegen auf die Schlussgerade ein. Ich wollte jetzt nochmal auf die Bundesebene schauen, ne? Weil wir befassen uns ja jetzt eher mit den Landesthemen. Aber was wünscht ihr euch denn eigentlich gerade auf Bundesebene, wo vielleicht konkret ein Umdenken passiert? Oder was braucht ihr eigentlich gerade, damit ihr besser weiterarbeiten könnt oder zumindest den Standard halten könnt? Ist ja schon traurig, dass das irgendwie mittlerweile so das ist, was man sich noch wünschen kann oder darf.
Ich fange an, Eta.
Sehr gerne.
Ich wünsche mir wirklich eine auskömmliche Finanzierung für Programme, die man als wichtig erkannt hat und dass auch dauerhaft man sich darauf verlassen kann. Das ist nicht diese Projektitis. Also im Grunde genommen bräuchtest du in jedem Landkreis einen Beauftragten für Demokratie oder für demokratische Bildung oder für sowas. Also dass du wirklich feste Strukturen hast, die nicht davon abhängig sind, dass ein Projekt genehmigt wird oder dass es nicht genehmigt wird. Das muss jetzt nicht unbedingt auf Landkreisebene sein, wir wollen jetzt gar nicht so. Aber dass du wirklich Strukturen etablierst und dann auch das Geld bereitstellst. Weißt du, es ärgert mich schon kolossal, wenn für den Tankrabatt 1,8 Milliarden rausgepulvert werden und für die Integration, es sind 500 Millionen schon zu viel. Da wird es wieder gestrichen, kann man sagen. Ja, ich habe nicht den großen Überblick über die Entwicklung. Aber
vor allen Dingen ist die Frage, was ist nachhaltiger davon?
Ist nachhaltiger? Ja, du gibst in Bereichen, wo es wirklich wichtig ist und wo du Menschen qualifizierst, streichst du das Geld und Ölkonzernen und mit der Gießkanne noch ein paar Pendlern kippst du mal 17 Cent in den Tank, wenn es überhaupt war. Also die Prioritätensetzung müsste wirklich viel näher an den Menschen sein. Und jetzt sagen natürlich der Aufschrei, die Bildzeitung sagt, die Menschen sind Autofahrer, die sind doch nah bei den Menschen. Nein, also müssen wirklich in Bildung investieren. Das ist der zweite Punkt. Wenn ich sehe, da ist Deutschland ja nun wirklich ziemlich weit hinten dran. Und ich denke jetzt gar nicht an PISA, sondern allein schon an die Ausstattung, an die Gebäude. Wie Eta ja gesagt hat, das sind die Kommunen, die die unterhalten müssen. Die Kommunen sind ausgeblutet. Ja, dann darfst du dich auch nicht wundern, dass da keine ordentliche Bildung stattfinden kann. Also ist die Bildung, die Integration und die politische Bildung. Und dass man sich wirklich darauf verlassen kann, dass da Geld in die Hand genommen wird und mal richtig Geld in die Hand genommen wird. Und von den 500 Milliarden ist in diesem Bereich so gar nichts angekommen. Ja, das ist zumindest mal nicht bei mir. Also hat noch keiner gesagt, hier, wir hätten da jetzt aus dem Strukturprogramm Geld für Neubau oder so irgendwas. Nein, da ist bisher noch gar nichts angekommen. Und das wäre schon, ich meine, es klingt immer banal zu sagen, wir brauchen mehr Geld. Aber letzten Endes ist das schon die Grundlage. Und wir bräuchten, entschuldige, das habe ich vergessen, noch viel mehr, um nochmal auf das Thema Integration zurückzukommen, viel mehr Begegnungsmöglichkeiten oder Begegnungszentren interkulturell. Da muss nicht intercultureller Treff sein, das kann auch die Dorfkneipe sein, die gefördert wird, ja, wenn sich da alle treffen. Weil ich denke immer, ja, Angst entsteht immer, wenn man etwas nicht kennt. Und da merkt man auch, wenn du Freunde hast, die Migrationsbiografie haben, dann hast du vor denen natürlich keine Angst. Und das überträgst du dann schon auch auf die Gesamtgesellschaft. Und wenn du halt keine Begegnung hast, wenn du in deiner Bubble lebst und andere Menschen nicht kennenlernst, das betrifft jetzt beide. Das kann jetzt die Migrantenbubble sein, kann auch die deutsche Bubble sein, die Mehrheitsgesellschaftsbubble sein. Aber wenn es da keine Austauschmöglichkeiten gibt, dann ist es eben schlecht für die Gesellschaft. Und deswegen fände ich sowas, würde ich mir auch noch wünschen, dass das mehr gefördert wird.
Hoffentlich hast du Eta noch einen Punkt übrig gelassen.
Bestimmt.
Ich würde erstmal zustimmen wollen, und zwar hundertprozentig. Das sind auch Punkte, die mich beschäftigen. Ich würde noch was ergänzen wollen. Ich glaube, alles beginnt erstmal mit einer Haltung. Und Haltung ist ja mittlerweile so ein politisch inflationär verwendetes Wort. Aber ich wünsche mir, dass mein Bundeskanzler, und ich betone sehr gern, dass auch mein Bundeskanzler und meine Bundesminister und Ministerinnen keine populistischen Aussagen treffen, dass sie sich ganz genau überlegen, welche Zielgruppen die ansprechen und welche Zielgruppen die eventuell nicht ansprechen mit konkreten Aussagen. Und jetzt werde ich sehr direkt sein und undiplomatisch, was überhaupt nicht meine Art ist, aber dafür sind das unsere Minister und Bundeskanzler und das erwarte ich schlicht und einfach. Ich erwarte auch, dass man Förderprojekte und Förderprogramme wie Demokratie leben, die existenziell wichtig sind für Partnerschaft für Demokratie zum Beispiel, nicht noch mehr gestrichen und noch mit mehr Hürden ausgebaut und verkompliziert werden, sondern dass man sich wirklich mit der Frage beschäftigt, wie machen wir uns das den Menschen und der Kommunen einfacher, dass man demokratische und politische Bildung betreibt und zwar ohne große Hürden und ohne große Aufwand. Und das ist momentan mein Problem. Ich habe kein Personal für sowas. Ich würde wahnsinnig gern noch mehr Demokratieprojekte betreiben. Ich habe kein Personal. Und wenn die Förderprojekte so kompliziert aufgebaut werden, dass ich dann noch mindestens 3 Kollegen brauche, um überhaupt Anträge stellen und das Geld oder die Forderungen in Anspruch nehmen zu können, dann läuft da was falsch. Das ist das eine. Bildung muss unsere Priorität sein. Deutschland war mal ein Bildungsland und auch Vorreiter, was Bildung anbelangt. Wir sind schon weit, weit weg davon entfernt, dass wir zumindest auf der Ebene der Weltbildungsakteure eine Rolle spielen. Also momentan ist es ja so, dass bei uns das Bildungsniveau sinkt. Deshalb muss Bildung unsere Priorität sein. Das heißt, hören wir einfach damit auf, zwischen Kindern und Menschen mit und ohne Migrationshintergrund zu unterscheiden. Und wir sagen einfach, Bildung ist unsere Priorität, unabhängig vom Alter, Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe und etc. Und Begegnung ist das A und O. Begegnung braucht Geld. Bund und Land sehe ich hier in der Pflicht der Kommunen, da die Möglichkeiten zu geben, Jugendclubs, Versammlungsorte, konsumfreie Orte zu schaffen, diese zu betreiben und den Menschen das zu geben, was die brauchen. Das ist Freude, Austausch und das Miteinander. Mehr brauchen Menschen nicht.
Dazu will ich aber nochmal sagen, Leute, ihr seid eigene Menschen, die eine eigene Energie und Kraft haben, die ihr auch nutzen könnt. Wir machen nämlich gerade hier vor Ort wieder mal so gute alte linke subkulturelle Handarbeit. Da ist nämlich ein Laden, der steht für 3 Monate leer und den nutzen wir jetzt 3 Monate lang. Also die stellen uns den zur Verfügung und wir dürfen so Pop-up-Veranstaltungen darin machen. Mhm. Und wir versuchen da alles, genau das, was ihr alle sagt, wir versuchen verschiedene Generationen zusammenzubringen, verschiedene Gruppen zusammenzubringen. Die können sich aber auch selbst bei uns melden und dort diesen Abend nutzen. Und wir sammeln alle Leute und unsere ganzen Netzwerke zusammen und versuchen dort was auf die Beine zu stellen. Das kann man auch schaffen. Ne? Das geht natürlich nicht ewig und man hat nicht ewig Kapazitäten zu. Aber schaut auch wieder um, was kann man selbst schaffen, wenn man sich nicht mehr so auf den Staat verlässt. Aber wo du gerade sagst, bei auch Haltung, wie seht ihr das denn jetzt, dass Spahn zurückgetreten ist? Findet ihr, es ist ein gutes Zeichen? Ändert sich irgendwas in der Politik deswegen oder geht es einfach weiter wieder vor?
Soll ich ganz kurz was dazu sagen? Ich habe mich mit der Frage beschäftigt und das interessiert. Ich frage jetzt einfach für einen Freund, ist ja bekannt der Satz. Wäre Jens Spahn eine Frau gewesen? Wie wäre man mit ihm, ihr umgegangen? Die Partei hätte sie, wenn das eine Frau gewesen wäre, höchstwahrscheinlich dazu bewegt, ihr Mandat abzugeben.
Du meinst bei den vorderen Skandalen schon?
Ja. Frauen leiden ganz anders unter solche Skandale. Ich kenne keine Frau, die sich halt millionenschwere Villa kauft und sich dann doch das Ganze anders überlegt und etc. Diese moralische Frage, die betrifft Frauen mehr als Männer, das ist grundsätzlich falsch und das sage ich hier als Frau. Und das andere ist, Politik ist vergesslich. In 3 Wochen weiß kein Mensch mehr, was Jens Spahn gemacht hat, beziehungsweise ob er da tatsächlich irgendetwas abgegeben hat oder nicht. Aber die Schäden oder die Moralpolitik, die nicht mehr so stattfindet, die bleibt da. Deshalb bin ich dafür, dass die Politik auch dazu bewegt wird, Entscheidungen zu treffen, mutig zu sein und sich von Menschen zu trennen, die uns als Gesellschaft schaden. Das ist jetzt eine grundsätzliche Aussage, ja.
Ich würde das jetzt auch, den Rücktritt von Jens Spahn, auch nicht mit Haltung in Verbindung bringen, weil das ist eigentlich was ganz Normales. Also wenn ich als Politiker sage, das geht nicht, wenn ich dafür stimme, dass es verboten ist bei uns und es dann selber tue, dann kann ich doch nicht irgendwie im Amt bleiben. Also sowas geht gar nicht. Also ich glaube wirklich, das ist das Normalste von der Welt und hat jetzt mit seiner Haltung nichts zu tun. Und ich glaube, ich bin jetzt an der Stelle ausnahmsweise mal ein bisschen pessimistisch, glaube ich, dass sich dadurch nichts verändert in der Politik. Also das ist, wie ja Eta auch schon gesagt hat, man wundert sich über wie viele Skandale vorher schon mit Maskeneinkäufen und was da alles war, wo es heutzutage eigentlich überhaupt kein Thema mehr ist. Also man wünscht sich, dass da mehr Haltung reinkommt, auch mehr Konsequenzen gezogen werden, aber hoffen kann man immer. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Was ich mich an der Stelle aber auch gefragt hat, ist so, ich frage mich gerade wirklich, ob er über diesen, dass es halt diese Leihmutterschaft ist und dass es so ein kernchristliches Thema ist, ob er jetzt darüber gestolpert ist oder ist es dieses Thema, weil es halt ein queeres Thema ist, das innerhalb der Parteien nicht so viel, dass er Vater werden will, das hat dann nicht so viel Gewicht. Und dafür konnte man ihn jetzt eher loswerden, als wenn er tatsächlich nochmal irgendwie einen Skandal in Richtung irgendwas mit Geld, was irgendwo falsch hinfließt oder was weiß ich nicht, noch mitwirkt, ob er da auch so drüber gestolpert wäre. Oder ob es jetzt wieder dieser Punkt ist von, naja, schwuler Mann mit einem Thema, hier können wir ihn gerade loswerden, bei anderen Sachen könnten wir ihn nicht loswerden. Ne? Also da frage ich mich halt auch, ob es wieder deswegen ist, weil es halt ein queeres Thema ist, das in der CDU nicht so viel wert ist, oder ob es halt wirklich das ist, dass sie halt sagen, uns reicht es eigentlich schon eine Weile mit Spahn, er war zu mächtig, wir konnten ihn nicht loswerden. Und das finde ich irgendwie interessant bei diesen ganzen Skandalen, die er sich in seiner Zeit geliefert hat, dass er jetzt darüber stolpert. Das finde ich ganz interessanten Weg. Okay, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch beiden. Wir sind am Ende angekommen. Schön, dass ihr mit dabei wart, mit diskutiert habt. Und wir sind dann in 2 Wochen wieder für euch da. Da reden wir dann über das Thema Bildung. Geht dann weiter. Das ist der nächste Themenblock. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr mit uns diskutiert habt. Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag und wir sehen uns ja hoffentlich bald wieder.
Vielen lieben Dank und alles Gute. Danke für das schöne Gespräch.
Vielen herzlichen Dank. Schönen Abend auch für euch.